1、2、3。
Johannes, hi, Mehrspieler, ich glaube es nicht. Wir haben es noch geschafft, 2017, das Kalenderjahr. Wir hätten ja noch sagen können, wenn wir erst im Januar oder Februar eine neue Episode rausbringen. Quartalsmäßig sind wir noch im Jahr 2017. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist Adventszeit, wir haben alle voll Bock auf Weihnachten. Ihr könnt es nicht sehen, aber Johannes und ich sind beide als sexy Weihnachtsmann gekleidet.
Mit Mütze.
Mütze und stummen Glöckchen, nur für euch. Könnt ihr sie hören? Nein? Gut, dann haben sie ihren Zweck erfüllt. Wir laden euch ein, die Beine hochzulegen und 2017, diesem schönen Jahr, auf Wiedersehen zu sagen. Denn auch wenn ich mal ganz kurz abschweife vom Thema Games, 2017 vielleicht so ein paar Sachen hatte, die wir nicht so cool fanden. Politisch, gesellschaftlich, privat, beruflich. Das lassen wir heute alles außen vor, denn was 2017 auch war, war ein relativ okayes Jahr für Videospiele, oder Johannes?
Ja, kann man sagen. Also von den Diskussionen, die jetzt in den letzten 2 Monaten quasi aufgekommen sind, mit Lootboxen, mit Software as a Service und so weiter mal abgesehen, gab es tatsächlich einfach ein paar sehr gute Spiele. Ich glaube, im Februar, März ist Nioh rausgekommen, beispielsweise für die PlayStation, und ist dann im November auch für den PC erschienen, was ungewöhnlich ist, wenn man bedenkt, wie lange Dark Souls beispielsweise brauchte für die Petition, die das Ganze ja erst losgetreten hat mit den Portierungen von solchen Action-Rollenspielen. Wolfenstein 2 hat eine überraschend politische Geschichte losgetreten. Also es hat eine überraschend politische Handlung und entsprechende, wir haben ja auch drüber geredet im Podcast, entsprechende Reaktionen hervorgerufen. Assassin's Creed hat versucht, sich mit Origins neu zu erfinden, und es hat funktioniert.
Großteils, ja.
Ne? Mit Hellblade, Senua's Sacrifice, worauf du dich ja, glaube ich, auch sehr gefreut hattest, als es vor 12 Jahren oder sowas angekündigt wurde, hat psychische Krankheiten oder eine psychische Krankheit in diesem Zusammenhang in den Fokus quasi einer videospielenden Öffentlichkeit gerückt. Also man kann sagen, nee, es ist echt ein gutes Jahr gewesen an und für sich.
Gleichzeitig muss man sagen, aus diversen Gründen, dass wir zwei gar nicht so viel von den neuen Spielen 2017 selbst Hand angelegt haben. Bei mir läuft sich die Quote auf genau einem Spiel, wenn ich nicht falsch liege. Also was ich tatsächlich ausführlich gespielt habe. Ja, ich habe mal ein paar Minuten oder Stündchen sowas wie Horizon gespielt. Aber das einzige Spiel, das bei mir neu in diesem Jahr erschienen ist, ist Yakuza Zero, was aber vom Gameplay her und vom Ansatz gefühlt in der PS2-Ära angesiedelt ist. Auch in seiner Ästhetik und in seiner Ästhetik und seinem Humor. Das Spiel spielt ja, ist ja ein Prequel, und so fühlt es sich auch an. Und zwar vom Gameplay, von der Stimmung. Ich habe Johannes schon vor kurzem, als wir uns gesehen haben, erzählt. Wer einfach mal gerade, also Leute, die einen Job haben und sich einfach mal auslassen müssen. Yakuza ist der Safe Space schlechthin. Ihr seid gutherzige Gangster in einer Welt, die sexuell verklemmt ist und sonst wo stecken geblieben ist. Und ihr könnt euch in dieser Welt einfach mal gewaltvoll austoben und trotzdem Robin Hood-mäßig der mit dem, eben mit dem guten Herzen sein. Es ist, Yakuza ist ziemlich unbeschreiblich, und ich könnte einen 20-minütigen Podcast jetzt mit dir über diese Serie machen, aber das wollen wir nicht. Ich sag nur, so im Amerikanischen würde man sagen, so out of the left field kommt Baseball-Analogie, kommt Yakuza auch dieses Jahr wieder mit einem erstaunlich guten Titel, der einfach dadurch besticht, dass die Stimmung anders ist und dass ein einfaches, klares Gameplay und ein Fokus auf viele, viele Nebenquests, die relativ kleine Open World, die das Spiel hat, effektiv nutzen, dass ihr euch in dieser Welt verliert. Also wer auch nur ein paar Stunden spielt, der ist direkt in dem Teil von Osaka und in dem, also den fiktionalen Teilen von Osaka und Tokio, fühlt sich da direkt drin verloren, weiß sich in dieser Welt zu Hause. Und das ist was, was viele Open-World-Games, die mit ihrer Größe bestechen, am Ende nicht schaffen, weil es einfach zu viel gibt. Über die Problematik haben wir auch oft gesprochen. Was war bei dir neu dieses Jahr?
So ein bisschen aus der Tiefe des Raumes, um eine analoge Fußballanalogie zu Out of the Left Field zu bemühen, kam für mich so ein bisschen Players Unknown Battleground. Also ich habe es ein paar Mal gespielt mit meinem kleinen Bruder und seinen Freunden, die wahrscheinlich denken, was macht dieser alte Mann in meinem Teamspeak. Und ich muss sagen, ich kann verstehen, warum dieses Spielprinzip, also es sind ja diese Battle Royale, dieses Spielprinzip so faszinierend ist, weil man die ganze Zeit eine gewisse Anspannung verspürt, obwohl es eigentlich relativ langweilig ist, weil du durch die Pampa da stapfst. Und wenn dann was passiert, dann schießt einem das Adrenalin aber wirklich in die Fingerspitzen und dann ist man tot.
The perfect game.
Nee, also insofern, das ist, ich kann wirklich verstehen, was da der Reiz ist für viele. Ich muss sagen, ich kann's, ich würde es gern mehr spielen, aber da so eine durchschnittliche Partie rund 20, 30 Minuten dauert und man eben viel Zeit damit verbringt, eigentlich nichts zu machen, ist es mir manchmal einfach zu schade. Also wenn man abends irgendwie mal so eine Stunde, anderthalb Zeit hat, dann ist es mir fast ein bisschen zu schade, die mit Players Unknown Battleground zu verbringen. Aber wie gesagt, ich kann verstehen, warum Leute das so ansprechend finden. Viel, viel mehr gebracht hat mir Nio.
Was?
Es ist ein herrlich, herrlich japanisches Spiel. Sorry.
Nee, ich wollte dich gerade dazu fragen. Du hast ja jetzt ausführlichere Erfahrungen mitgemacht. Dieses Hauptthema, weil ich immer noch glaube, dass man Nio kann man nicht genug pushen. Also es ist kein perfektes Spiel, aber es ist ein Spiel, das sich sehr treu ist in seiner eigenen Vision. Und was ich damit ansprechen möchte, ist, dass es natürlich, als das erste Gameplay-Material rauskam, viele gesagt haben, aha, ein Souls-Klon oder ein Bloodborne-Klon. Würdest du das unterschreiben oder findest du schon, dass es seinen eigenen Stil hat?
Jein, ganz eindeutig.
Ich hasse diese Antwort.
Nee, es ist definitiv ein Souls-Klon. Also das merkt man. Ich bin jetzt in einem Level, die Silberminen, in der Teile der Minenlandschaft, die einen vergiften und man über wackelige Holzkonstruktionen läuft. Und rat mal, wo man das schon mal gesehen hat. Genau in allen Souls-Teilen. Insofern, nee, es ist schon ein Klon. Es versucht ein bisschen was anders zu machen. Es versucht komplexer zu sein als Dark Souls. Manchmal denke ich mir, es muss nicht so komplex sein. Manchmal denke ich mir, es macht Sinn. Also man hat ja diese drei Haltungen quasi, die man einnehmen kann im Kampf und zwischen denen man hin und her schalten kann. Und die sind schon ganz spannend, ganz okay, verleihen dem Kampf nochmal eine gewisse, und das ist ja die wichtigste Mechanik, der Kampf, verleihen diesem Kampf also nochmal eine gewisse Würze, macht es halt natürlich auch komplizierter, weil man für jede Haltung nochmal verschiedene Spezialtechniken einsetzen kann. Und dann gibt es ja noch unterschiedliche Waffen, also vom normalen Katana über Tonfas hin zu Kusarigamas und so weiter, die alle auch nochmal ihr eigenes Moveset haben. Also das ist echt ein bisschen sehr komplex und vom Crafting will ich gar nicht erst anfangen. Also Nio versucht schon Sachen selber Sachen eigen zu machen. Das gelingt Nio auch ganz gut. Es ist in manchen Sachen nur überkomplex, finde ich. Aber es ist auch sehr japanisch. Und das ist zum einen sehr schön, zum anderen, naja, muss man es halt mögen.
Apropos sehr japanisch, überhaupt kann man ja sagen, dass es diesmal, nachdem es in den letzten Jahren hieß, japanische Spiele haben den Anschluss verloren, es war ein gutes Jahr für japanische Spiele. Das lag unter anderem an Nio, das lag an dem für Außenstehende relativ ähnlich klingenden Nier-Automata.
Ich habe da auch meine Probleme mit manchmal.
Was tatsächlich Nier-Automata für Nicht-Eingeweihte ist, eine der unerwartetsten Fortsetzungen, die es jemals gab, weil der erste Teil schon ein absoluter Nischentitel war, kaum Einheiten verkauft hat. Also zumindest für die Erwartungshaltung von einem Publisher wie Square Enix. Und ja, dann hat aber anscheinend ein hohes Tier gesagt, ich finde diesen Game Director, der immer nur mit einer Maske durch unser Gebäude läuft, den finde ich so cool.
Yoko Taro,
ja. The man himself, der wahrscheinlich bekloppteste Typ noch vor Kojima, herauskam zusammen mit Platinum Games ein Spiel, das eigentlich überall sehr, sehr großen Anklang gefunden hat, ähnlich wie Nioh durch die Bank weg als sehr gutes, wenn auch nicht genreveränderndes Spiel überzeugt hat. Dann hat natürlich Nintendo mal wieder die Hose aufgemacht und seine größten Marken auf den Tisch geklatscht mit Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pokémon Ultra Sun, Pokémon Ultra Moon. Hier sind vier Titel, die wir jeweils mindestens 5 Millionen Mal verkaufen. Lasst uns doch in Ruhe. Also auch wenn es weiterhin, wenn ich finde, es ist schwer zu sagen, es gibt eine uneingeschränkte Empfehlung für so richtig, richtig japanische Spiele, hat dieses Jahr durchaus auch gezeigt, der westliche Markt darf nicht einfach sagen, nö, wir haben die jetzt abgehängt und wir sind alle so cool. Besonders wenn man guckt, die angesprochenen Probleme mit Lootboxen und Co. EA, Warner und Co. machen sich gerne selbst noch das Leben schwer, indem sie ihre Spielreihen versuchen,
Teufel komm raus zu monetarisieren.
Ja, einfach. Genau.
Ne? Also sie melken die Kuh, bis nur noch Eiter rauskommt. Verzeihung.
Ja.
Und da steht dann wieder, tatsächlich stehen japanische Firmen eigentlich wieder gut da. Selbst Square Enix hat sich ja mit manchen Verkaufs- und DLC-Politiken ein bisschen Feinde gemacht. Aber die stehen dann echt gut da angesichts solcher, ich will jetzt nicht sagen Vollkatastrophen, aber spielerunfreundlichen Haltungen seitens westlicher Publisher. Und ich glaube, du sagst ja, dass westliche Publisher nicht glauben dürfen, dass man Japan abgehängt hat. Aber ich glaube, Japan muss auch selber verstehen, dass seine Spiele im Ausland tatsächlich beliebt sind. Also Nintendo hat das ganz gut geblickt, weil Nintendo of America ist ein sehr starker Player.
Mhm.
Das ist in Nintendos Firmenpolitik so da drin. Aber wenn du jetzt Square Enix dir anguckst, wenn du dir Bandai Namco anguckst, da hat man manchmal den Eindruck, die behandeln so die restliche Welt jenseits des Pazifiks oder der koreanischen Küste so ein bisschen stiefmütterlich. Und das ist schade eigentlich, weil es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die mehr von diesen doch sehr eigenen Spielmechaniken und Grafiken und künstlerischen Interpretationen sehen möchten. Und Japan oder viele Unternehmen in Japan blicken das einfach nicht.
Ein Name, den wir dabei nennen müssen, ist Konami. Sorry, der hat mir noch gefehlt. Wir müssen Konami nennen, Johannes. Eine Firma, die ihr Geld in Pachinko-Maschinen investiert. Und
Sportclubs.
Und Marken wie Castlevania und Metal Gear Solid, die weltweit beliebt und berühmt sind als Videospielreihen, einfach aus dem Fenster schmeißt und behandelt wie die rothaarige Verwandtschaft. Also das ist mir...
Ich mag ja rote Haare. Ich finde das...
Es ist wieder ein Sprichwort. Wir bei Mehrspieler sind absolut pro rote Haare. Und... Und wird rausgeschnitten. Und, nee, wird's nicht. Und
wir können als Gesetz, glaube ich, festmachen, als eiserne Regel, wenn wir sagen, wir schneiden das nachher raus, wird es nicht rausgeschnitten.
Richtig.
Weil spätestens wenn der Satz fällt.
Also ich bin sehr gespannt. Ich werde das auch nachher nochmal bei meinen Wünschen fürs neue Jahr ansprechen, was Japan
angeht. Mehr rothaarige Protagonistin?
Richtig. Aloy for the win. Da ja wir wenig Neues gespielt haben, also vergleichsweise wenig Neues in diesem Jahr, was waren denn so Spiele, zu denen du auch dieses Jahr wieder zurückgekehrt bist, die vielleicht schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben?
Also ich habe über, das ist auch ganz interessant, vielleicht kurzer Exkurs, Humble Bundle hat so einen Subscription-Service quasi eingerichtet, in dem man monatlich halt irgendwie einen Vollpreistitel und mehrere kleine Spiele bekommt, so Indie-Titel. Und ich habe mich da einmal angemeldet, um, ich glaube, Rise of the Tomb Raider zu bekommen. Und hab's bisher nicht geschafft, mich abzumelden. Aber das ist ganz witzig, weil du so immer wieder so ein bisschen Spielenachschub bekommst. Und Rise of the Tomb Raider wär jetzt beispielsweise so ein Spiel, was, ich glaube, letztes Jahr rausgekommen ist. Oder sogar schon vor 2 Jahren. Müsste man jetzt nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, was schon was älter ist und das ich dann doch gespielt habe, weil ich es ganz gut fand. Weil ich gut fand, wie sie mit Tomb Raider, dem ersten Teil, was sie damit gemacht haben. Was sie auch mit der Figur von Lara Croft gemacht haben. Und ansonsten bin ich immer mal wieder tatsächlich zu Civilization 5 zurückgekehrt. Hab mir jetzt vor kurzem auch Civilization 6 gekauft und ich sag mal so, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Und ich glaube, XCOM 2 habe ich nochmal versucht, so ein bisschen anzufangen. Hab mich eigentlich auch auf das DLC War of the Chosen gefreut, aber was ich so gesehen habe, hat in mir die Angst aufkommen lassen, dass man da so ein bisschen in die Falle tappt, das Ganze auch so ein bisschen überkomplex werden zu lassen. Ne? Also, und ein Spiel, was mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist, was ich so nie erwartet hätte, ist Rocket League.
Ja, ich meine, Rocket League ist für uns beide, glaube ich, auch ein sehr emotionales Spiel geworden. Da waren viele mit Whisky-Bier getränkte, in Whisky-Bier getränkte Störtebäcker. Wir werden leider nicht bezahlt, aber wir sind total offen für einen Werbedeal mit euch. Zurück zum Thema. Also wir hatten sehr schöne Abende. Man kann dabei ein bisschen quatschen. Ich habe Johannes selten so emotional investiert in ein Sportspiel gesehen.
Also ich mich auch nicht. Ich habe mich auch noch nie so erlebt, muss ich sagen. Aber es macht halt einfach Spaß und es ist einfach ein schönes Spiel. Und ich habe das ja auch, als ich so das vor 2 Jahren das mit meinem kleinen Bruder angefangen habe und dann hinterher habe ich es manchmal auch zur Entspannung einfach alleine gespielt und ich habe auch gemerkt, wie ich rumgebrüllt habe oder mit der Faust gepumpt, weil ich ein Tor gemacht habe. Also es ist wirklich ein sehr, ja, für mich sehr emotionales Spiel und das ist total ungewöhnlich.
Wer im Dezember 2017 immer noch nicht von Rocket League gehört hat, es ist ein Spiel, in dem ihr, naja, wie Ihr fahrt Autos, die gegen jede Physik durch die und durch Boosts an den Wänden hochfahren können, durch die Luft mithilfe des Boosts lange schweben können. Es gibt einen Ball und den versucht ihr im Tor des anderen unterzubringen. Es ist wie eine elaborierte Version von Stefan Raabs Autofußball damals im Fernsehen. Nur, dass es noch viel mehr Spaß macht und zwar nicht nur zuzugucken, sondern selber Hand anzulegen. Es ist ein absolutes Paradebeispiel für easy to learn, hard to master. Wenn man nicht gerade gegen irgendwelche semi-professionelle oder professionelle Spieler spielt, ist jedes Spiel eine neue Chance.
Nee, das Schöne ist, bei Rocket League macht es manchmal auch Spaß, einfach zu verlieren, weil man das Gefühl hat, man nimmt trotzdem was mit. Und wenn es dann in einer anderen Konstellation wieder gegen dieselben Leute geht und man plötzlich gewinnt, ist es noch viel besser.
Ja, das hat was von diesen alten, wo wir heute uns mal wieder so auf Japan einschießen, das hat dann was von den japanischen Sportanimes, wie die Kickers oder so, wo man am Anfang diese Niederlage erfährt und dann am Ende diesen süßen, süßen Sieg, weil man selber besser geworden ist, weil man die Schwächen des Gegners erkannt hat oder sich auf die eigenen Stärken besinnt und nicht versucht, irgendwas ganz Tolles zu machen. Das zweite Spiel, zu dem ich auch dieses Jahr neben Rocket League wieder zurückgekehrt bin, ist Hearthstone. Denn Hearthstone ist einfach das Beste, was ich bisher gesehen habe an, hier ist ein Trading Card Game und weißt du, was dich schon immer an Trading Card Games ab einem gewissen Alter genervt hat? Dass du die Karten immer dabei haben musst, dass diese Scheißdinger kaputt gehen können, dass dir, ohne Scheiß, Leute versuchen, diese Karten zu klauen, weil sie so einen hohen Seltenheitswert haben. Hearthstone ist natürlich durch und durch ein Spiel, das geprägt ist von Microtransactions. Aber um fair zu sein, macht es genau das, was jedes Trading Card Game macht. Jedes Trading Card Game funktioniert, hier ist dein Basisdeck und du kannst jetzt ganz viele Booster Packs kaufen, sei das Magic, sei das Pokémon, sei das Yu-Gi-Oh!, die ganzen Ableger, die es dann gab, die gerade in Deutschland dann oftmals eine Hinführung auf Magic the Gathering waren. Und von daher kann man natürlich weiter darüber streiten, ist Hearthstone am Ende nichts anderes als eine große Geldmaschinerie?
Mit Sicherheit auch.
Mit Sicherheit auch, aber in meinen Augen ist es sehr fair umgesetzt. Ich habe immer noch Spaß dran. Ich habe noch keinen Cent in meinem Leben für Hearthstone ausgegeben. Ich bin natürlich Teil davon. Ich bin einer der vielen Gegner, die es dann zu schlagen gilt. Und da sagen dann einige, den Makuzu, den mache ich jetzt fertig, indem ich 50 Euro ausgebe, um 100 Booster Packs zu bekommen. Ja, dann macht das halt, kann euch niemand aufhalten. Kinder werden ihr Geld immer für irgendwas rauswerfen. Hearthstone ist zumindest ein Spiel, das stetig wächst. Es gibt immer wieder neue Kampagnen, immer wieder neue Booster-Packs, neue Erweiterungen, die das Spiel lebendig halten. Jetzt gerade erst wieder ein neues erschienen. Wir hatten noch ein Thema, was wir gerne kurz anschneiden wollten. Und das sind Neuinterpretationen von alten Marken. Und ich glaube, da ist kein Studio mehr an der Vorderfront derzeit als, oder kein Publisher als Bethesda.
Interessanterweise gerade Bethesda, ja, mit Wolfenstein, beziehungsweise Wolfenstein 2, The New Colossus, Doom, der Neuauflage, die auch, die ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen, aber können wir ein bisschen mit dazu zählen, und Prey, das dieses Jahr erschienen ist und ein Wiederaufleben einer alten Marke ist, die aber nichts mit der Marke von damals zu tun hatte, mehr oder weniger. Und trotzdem haben sie es geschafft, diese Marken und teilweise auch die Markenkerne zu nehmen und eben neu zu interpretieren und die Spieler teilweise zu überraschen. Also wir haben ja Wolfenstein 2 schon erwähnt. Doom hat sich auf seine Stärken besonnen, run, gun and punch the shit out of demons. Und Prey war ein bisschen philosophisches Actionspiel, ein Ego-Shooter, das aber im Grunde genommen versucht hat, eben nicht diese bekannten Ego-Shooter-Korridore entlang zu wandeln, sondern eher sich an sowas wie System Shock orientiert hat. Also insofern muss man sagen, Bethesda hat das schon ein paar interessante, richtige Entscheidungen getroffen. Man muss natürlich dazu sagen, dass Bethesda da jetzt nur in Anführungsstrichen der Publisher war, entwickelt haben das andere Leute. Bethesda selbst dreht sich ja mit Skyrim mehrmals im Kreis und auch die neuesten Elder Scrolls Teile oder was Fallout angeht, werden wieder derselbe Kram sein. Da brauchen wir uns nichts vormachen, aber was sie als Publisher tun, ist wirklich sehr interessant.
Ich hoffe, dass sie sich nicht zu sehr auf dieses Wiederbeleben von alten Marken stürzen, weil ich finde, dass man es auch irgendwann gut sein lassen kann. Und wir auch dieses Jahr wieder gesehen haben mit Spielen wie Horizon Zero Dawn, dass es immer sehr erfrischend ist, eine neue Marke kennenzulernen und zu entdecken.
Was ich auch bemerkenswert fand, ist, dass Ubisoft halt versucht hat, Assassin's Creed eine neue Qualität zu verleihen und das anscheinend auch geklappt hat. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber Assassin's Creed Origins wäre für mich tatsächlich eine Gelegenheit, wieder in dieses Universum und die Spielmechanik einzusteigen, weil es mich vom Szenario her anspricht und weil anscheinend genug beim Gameplay geändert wurde, dass es sich nicht nach 5 Stunden wieder wie eine Wiederholung anfühlt.
Na, ich meine, vielleicht kannst du dir diesen Wunsch ja für 2018 erfüllen. Wenn es noch andere Wünsche oder so Sachen für die Zukunft gibt, die uns 2018, 2019, wann auch immer erwarten, was gibt's denn da für dich?
Ich habe mich dieses Jahr immer mal wieder gesehnt nach einem schönen Rollenspiel, das nicht versucht, wie ein anderes zu sein, wie beispielsweise Pillars of Eternity. Gutes Spiel, aber es limitiert sich selbst durch diese Orientierung an den Infinity Engine, Sachen wie Baldur's Gate oder Planescape Torment. Zum anderen aber auch ein Rollenspiel, das ein bisschen komplexer ist, das seinen Spielern ein bisschen was zutraut. Andererseits aber auch versucht, eben wirklich was Eigenes zu machen. Also wenn man jetzt irgendwie an Dragon Age zurückdenkt, was viele Leute unheimlich geil fanden, ich fand's, um ehrlich zu sein, voller Klischees, bei denen man gemerkt hat, okay, ihr versucht es ein bisschen anders zu interpretieren mit euren Zwergen und euren Elfen, aber trotzdem sind beispielsweise die Zwerge trotzdem alles super Handwerker, leben unter der Erde, und die Elfen sind, wenn sie nicht gerade als Sklaven bei den Menschen leben, im Wald und knutschen Bäume. Also ganz ehrlich, nee. Da finde ich sowas wie Serpent in the Staglands, das ist auch schon ein bisschen älter, ist ein kleiner Indie-Titel, ist viel interessanter. Sie orientieren sich an quasi so ein bisschen an Transsilvanien beziehungsweise so an Balkan-Stimmung und setzen das Ganze in die späte Bronzezeit, frühe Eisenzeit. Vom Technologielevel her versuchen ein bisschen was von der Magie, vom Magiesystem anders zu machen und so weiter. Serpent in the Staglands ist ein bisschen komplex, aber es zieht einen sehr schnell in seine Geschichte rein. Und das ist das Schöne. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, mal sowas wieder zu bekommen. Und vor allen Dingen ein Spiel, das ein bisschen party-based ist.
Strategisches Rollenspiel würde ich auch nicht nein zu sagen, auch wenn ich merke, dass meine Geduld derzeit etwas kurz ist für solche Spiele. Also das muss dann wirklich ein griffiges, so XCOM, weil du gerade vorhin XCOM 2 angesprochen hast, so ein XCOM-Prinzip. Das könnte mich aber durchaus nochmal vom Hocker reißen. Ein Spiel, worauf ich die Augen gerichtet habe, da es offiziell zumindest 2018 rauskommen soll und ich nun mal als mit meinem inneren Jungen und mit meiner Liebe zu Anime und Japan. Es wurde auf der TGS dieses Jahr ein Spiel angekündigt, das heißt Left Alive. Bei diesem Left Alive, das wird wieder so ein großes, ekliges AAA-Ding. Aber da sind dann Leute, oh, war an der Metal Gear-Reihe beteiligt, war an der Xenoblade-Reihe beteiligt, an Mobile Suit Gundam, hat für den Anime Ghost in the Shell und so weiter und so fort mitgearbeitet. Also es ist eins von diesen Superprojekten und ich will, dass es gut wird. Ich will mal wieder ein Spiel mit Max, das gut wird, was nicht nur Metal Gear Solid ist. Was mir aber noch viel wichtiger ist, ist, dass wir wieder mehr Entwickler sehen, bei denen wir zumindest authentisch das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie einfach die Spiele machen, auf die sie Bock haben. Denn gerade wo wir das Ganze, diese Durchkommerzialisierung von Shadows of War und dergleichen oder Shadow of War, es tut mir sehr leid, wenn ich da jetzt ein S reingeklatscht habe, wenn wir diese Spiele sehen, wo es dann um, oh ja, da können wir doch Lootboxen gleich zu einem essentiellen Teil des Spiels machen. Nein, du kannst natürlich auch 10 Stunden grinden. Aber hey, und dass wir dann einfach sowas sehen wie jemanden wie Kojima, der mit seinem eigenen Studio für Sony jetzt Spiele macht, dass wir auch bei PlayStation, weil ich da mehr drin bin, es gibt bestimmt noch andere Beispiele, dass Sucker Punch sich plötzlich meldet mit einem Spiel namens Ghost of Tsushima, es tut mir leid.
Tsushima ist eine Japan vorgelagerte Insel, das ist die nächste Insel zu Südkorea.
Und das Interessante ist erstens...
Das als Info.
Ihr hört Johannes Info, die man auch durchaus braucht, weil Tsushi was? Es ist kein Spiel, das man sieht Sushi. Und man denkt, oh cool, hier wurden irgendwie 5 Fokusgruppen gefragt, was wollen sie unbedingt sehen? Denn dann hätten sie bestimmt nicht gesagt, wir machen mal irgendein Spiel mit einem Samurai. Ja, Samurai sind immer noch ganz cool, aber sie sind nicht die Big Bucks, die sich die Firmen versprechen. Das ist kein durchgefertigtes Universum, wie Blizzard es vorher schon erstellt, damit sie eine Goldgrube aller Overwatch machen. Keine Kritik an Overwatch, es ist nur ein sehr überlegter Plan und ein sehr auf die Vorlieben von Spielern zugeschnittener Plan. Aber dass wir mehr davon sehen, das ist mein großer Wunsch, dass wir Entwickler haben, wieder Entwicklerstudios, bei denen man weiß, oh cool, also ich will mich freuen, wenn Machine Games ein Spiel macht. Ich will mich freuen, wenn Kojima ein Spiel macht, wenn Sucker Punch ein Spiel macht. Und desto öfter das passiert, desto öfter nicht einfach nur ein gesichtsloses, großes Ubisoft oder Square Enix oder Warner Brothers Inc. darüber steht, dann finde ich, ist es zumindest wieder leichter, sich ein paar Rosinen rauszupicken.
Und da habe ich vielleicht was für dich. Und zwar Harebrained Schemes. Das ist so ein kleines Studio aus, ich glaube, Seattle. Die haben halt die Shadowrun-Spiele gemacht und daran beteiligt ist Jordan Weissman. Jordan Weissman hat nicht nur Shadowrun mitentwickelt, sondern auch andere Spiele. Und sie haben jetzt vor 2 Jahren, glaube ich, die Lizenz akquiriert für ein Spiel, an dem Jordan Weissman auch beteiligt war, das lange, lange, lange leider keine wirkliche Relevanz mehr hatte, obwohl es sich so sehr, wirklich so sehr für Videospiele eignet. Und zwar Battletech. Riesige 12 Meter große Kampfroboter, die mit Lasern und Kanonen und Raketen aufeinander schießen und sich dabei gegenseitig zerlegen. Es ist großartig. Und da kommt dann 2018 Battletech raus, das eben so ein bisschen so ein strategisches Rollenspiel sein könnte und gleichzeitig, glaube ich, auch eine recht coole Geschichte erzählt, weil das Battletech-Universum sehr gut ausgearbeitet ist. Dieses Rollenspielelement könnte halt, ist bei Battletech so, dass man eben die Mechs, also die großen Kampfroboter, selbst so ein bisschen konfigurieren kann, welche Waffen sie haben und das Ganze ins Gleichgewicht bringen muss mit der Wärme, die sie produzieren und so weiter und so fort. Das ist alles sehr interessant und könnte wirklich sehr, sehr cool werden. Und ich freue mich unheimlich darauf, weil ich mich so sehr nach einem guten, witzigen, einfach spielbaren Battletech-Spiel sehne, weil bei mir leider, ich kriege es nicht hin, dass Mech Commander und Mech Commander 2 ordentlich laufen, weil das so alte Spiele sind. Deswegen freue ich mich sehr darauf und es könnte für dich ja auch vielleicht interessant sein.
Dann würde ich sagen, 2018, wir haben nicht viele Wünsche, aber wenn wir 2 Wünsche äußern können, dann bitte sei nicht 2017 und außerdem große Roboter? Große Roboter vielleicht? So ein, zwei große Roboter? In diesem Sinne, ich klopfe auf Holz, dass wir Glück haben, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Und selbst wenn nicht, ich denke, es wurden schon einige sehr interessante Sachen fürs neue Jahr angeteased. Und wenn ihr am 1. Januar auf 2017 zurückguckt und denkt, das war alles scheiße, erinnert euch mit unserem Podcast nochmal, Zumindest bei Videospielen war nicht alles scheiße und nehmen wir Videospiele, weil uns das ja wichtig ist, dass Videospiele Teil unseres Lebensstils auch sind. Sie sind wie Filme und Bücher und Musik immer dabei. Sie helfen uns eskapismusmäßig, sie helfen uns einfach mal ein bisschen Frust abzuladen, in andere Welten einzutauchen, neue Geschichten kennenzulernen. Und so wie bei Videospielen nicht alles scheiße war, hoffen wir, dass auch sonst nicht einfach alles scheiße war bei euch, sondern es gibt auch immer Lichtblicke und schöne Sachen. Deswegen sagen wir ganz eklig und mit Pathos, wie wir das gerne und regelmäßig zum Abschluss unserer Episoden tun. Rutscht gut ins neue Jahr rein. Wir hoffen, ihr hattet ein paar schöne Momente 2017 und wir hoffen, dass 2018 so oder so, egal wie gut 2017 für euch war, dass 2018 noch besser wird. Von daher, alles Gute von uns, der Mehrspieler-Crew, von mir Max.
Und von mir Johannes. Ich wünsche euch alles Gute für die restliche Zeit in diesem und alles Beste für 2018. Wir sehen uns. Wir hören uns.
Jetzt hat er angeteased, dass wir unsere YouTube-Reihe starten.
Nein! und den Twitch-Kanal.
Und...